Was macht ein Fußballteam mit Data? Welche Arten und Weisen von Datenprodukten braucht man überhaupt? Wo nutzt man überhaupt Daten? Im Scouting, im Analytics-Bereich, allgemein? Wie baut man Infrastruktur auf? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Johannes von Borussia in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt auf der Couch Johannes von Borussia. Wir haben vor langer Zeit mal eine Folge aufgenommen, oder ich auf jeden Fall, zum Thema Fußball-Analytics. Die war so spannend, wir haben schon eine Weile lang rumgemacht, oder? Dass wir jetzt die Folge aufnehmen?
Das geht schon eine Weile.
Ja, ja. Deswegen umso spannender, einfach nochmal aus deiner Perspektive deine Wahrnehmung zu erklären, weil im Vorgespräch haben wir ja gerade gesprochen, du verantwortest schon ein bisschen größeres Team zum Thema Analytics. Und von daher ist es nochmal spannender, aus der gesamten Perspektive zu sagen, was du so siehst, wie du dich überhaupt dahin entwickelt hast, wie ihr die Sachen aufgebaut habt bei Borussia, was da drin im Analytics-Bereich drin ist. Und von daher steigen wir in die Folge ein.
Vielen herzlichen Dank, sehr gerne, ja.
Bei was hast du denn über, oder wie hast du denn überhaupt bei Borussia gestartet?
Oh, das.
Wo kommst du her? Also was ist deine Historie?
Meine Historie ist, dass ich damals noch Student war an der Universität Freiburg und dann zufällig.
Die Fahrradstadt?
Die Fahrradstadt, ja. Vielleicht die schönste Stadt Deutschlands.
Ja.
Und ich dann durch Zufall an den damaligen Videoanalysten von Borussia Mönchengladbach gestoßen bin. Und der mir gesagt hat, ich brauche irgendjemand, der dieses Thema Daten bei uns so ein bisschen macht.
Ja.
Und das war schon immer mein Steckenpferd, hat mich immer schon sehr interessiert. Und dann habe ich meinen Master ganz, ganz schnell fertig gemacht.
Ja.
Habe alle meine Koffer gepackt und bin nach Mönchengladbach.
Ja.
Habe dort dann angefangen, noch meine Masterarbeit zu schreiben, schnell nebenher.
Ja.
Und nebenher habe ich dann angefangen, die ersten Schritte zu gehen in der Datenanalyse.
Wie viele Leute, muss ich mir da vorstellen, waren, oder was für eine Zeit, also vor wie vielen Jahren war das?
Das war 2019 und ich war der Erste, der das jemals gemacht hat bei Borussia Mönchengladbach.
Aber der Videoanalyst, wo war der?
Den gab es schon, der war damals schon angesiedelt, auch in der Lizenzmannschaft.
Ja. Ja.
Das war damals natürlich schon eine Position, die war gang und gäbe. Das war im Endeffekt schon, gehörte ganz normal zu dem Staff dazu, den man hatte in der Lizenzmannschaft. Und das mit der Datenanalyse kam so langsam.
Ja.
Und ich war, wie gesagt, dann der erste offizielle Datenanalyst bei Borussia Mönchengladbach, der sich dann nur mit Daten beschäftigt hat.
Was ist der Unterschied zwischen Video- und Data-Analyst?
Die Videoanalysten verwerten, wie der Begriff schon sagt, reines Videomaterial.
Ja.
Wir haben ja zu jedem Bundesligaspiel haben wir das Videomaterial, das wir bekommen, das unterscheidet sich.
Vom DFB, glaube ich, ist es.
Von der DFL.
Ja, oder DFL, sorry. Ja.
Genau,
ja.
Das unterscheidet sich immer ein bisschen von dem, was wir im TV sehen. Die TV-Bilder sind ja mit Ranzoomen und Spielersicht und dann Wiederholungen etc.
Ja. Ihr baut ja eher die Draufsicht.
Genau, man nennt das Scouting-Feed.
Ja.
Das ist eben die Draufsicht, die dann die Videoanalysten verwerten, damit sie die ganzen taktischen Aspekte sehen. Ja.
Wie beim FIFA-Spielen.
Wie beim FIFA-Spielen so ein bisschen. Genau, und die Datenanalyse beschäftigt sich dann damit, dass im Endeffekt unter anderem auch aus Videobild teilweise, aber vor allem über optisches Tracking und durch Operator im Stadion Daten generiert werden, die dann von den Datenanalysten verwertet werden können.
Und dafür brauchst du ja nicht zwangsweise eine große Architektur, würde ich jetzt verstehen, weil du guckst dir ja eigentlich ganz simpel auf dem iPad ein Video an, was dir zur Verfügung steht und kannst es auf der Basis dann runterschreiben, was dir auffällt. Das wird ja jetzt am Anfang nicht zwangsweise mit tolle Buzzwords, KI, AI analysiert, sondern da sitzt meistens ja jemand, eine Person, die das tut.
Genau, Videoanalyse ist manuelle Arbeit,
ja,
hauptsächlich. Das heißt, ich glaube auch schon in der Podcast-Folge mit Simon wurde besprochen, dass die Videoanalysten taggen während dem Spiel.
Ja.
Im Endeffekt, man hat Tagging-Fenster mit verschiedenen Begriffen und dann sitzen sie mit einem Programm am Spiel und können im Endeffekt eigene Tags setzen.
Ja.
Wir Datenanalysten würden sagen, es ist nichts anderes als Daten, die man im Endeffekt selber erhebt.
Ja. Informationen,
die man, genau selber auswerten kann. Und so schneidet man in Anführungsstrichen das Spiel dann im Endeffekt in Schnipsel, die man dann hinten raus verwerten kann, die dann zur Analyse einfach dienen, die man gut dann im Endeffekt an den Trainern zeigen kann, die immer unter bestimmten Überbegriffen laufen.
Ja.
Und so kann man das im Endeffekt sehr gut dann im Nachhinein aufbereiten oder sogar schon während dem Spiel. Also mittlerweile ist ja der Live-Workflow so, dass diese Schnipsel schon runtergeschickt werden an die iPads an der Bank.
Ja.
Jeder, der fußballaffin ist, sieht diese iPads ja mittlerweile sehr häufig. Das dann
es ist unglaublich, wo sich das hin entwickelt hat. Du hast ja gerade Simon angesprochen, mit dem ich die Folge gemacht habe. Und ich muss auf jeden Fall entweder bei euch oder bei ihm mal mitgehen, weil da sitzt ganz, 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 ganz oben jemand, glaube ich, und kann sozusagen runterschauen und taggt es. Die Kommunikation geht nach unten.
Genau.
Und es wird eigentlich ja sozusagen das, was im E-Commerce oder in der Produktion so spannend ist, dieses Realtime-Entscheidungen treffen, das wird ja gemacht. Also du gibst an deinen Co-Trainer, nicht zwangsweise direkt an den Trainer, aber an den Trainerstab werden die Informationen gegeben, die werden nochmal analysiert, verarbeitet, in Aktion umgeleitet und dann Empfehlungen gegeben.
Genau, genau so ist es. Und das ist, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren in der Videoanalyse der Fall. Und jetzt seit mehreren Jahren wird das eben auch über die Datenanalyse immer gebräuchlicher, dass man das eben dann nicht nur über das Videobild alleine stützt, sondern viele Dinge, die man im Videobild ja sieht, also Auffälligkeiten, Muster, will man dann eben noch belegen anhand von reinen Zahlen. Also wie gesagt, an KPIs, die man dann entwickelt, wo man sagt, okay, bestimmte auffällige Muster, die wir jetzt erkennen, zum Beispiel im Gegner, bei uns selber, ein Klassiker ist, werden bestimmte Linien überspielt.
Ja.
Und dann wollen wir eben nicht nur im Videobild das sehen und dann sozusagen darunter geben können, wir haben es jetzt einmal gesehen, sondern wir wollen dann im Endeffekt objektiv sagen können, so und so oft ist das schon passiert und das geht natürlich über Daten sehr gut.
Genau. Und das wäre dann deine Aufgabe.
Genau, das ist dann meine Aufgabe. Da kommen dann die Daten ins Spiel und ich glaube auch an solchen Beispielen sieht man sehr gut, dass die Videoanalyse und die Datenanalyse sehr nah aneinander gerückt ist, was viele, glaube ich, so noch nicht auf dem Schirm haben, aber ganz viel, was Videoanalyse betrifft, betrifft im Endeffekt auch Datenanalyse und umgekehrt.
Aber wie verarbeitet ihr dann, also welche Informationen bekommt ihr außer dem Video? Kriegt ihr dann das Video sozusagen in Metadaten?
Nee, das
oder
ist,
oder Informationen?
Wir haben da, die Bundesliga war da sehr früh sehr fortschrittlich.
Ja.
Sehr früh wurde von der DFL in einem größeren Projekt wurden die Stadien ausgestattet mit Highspeed-Kameras.
Ja. Ja.
In jedem Stadion hängen 16 Highspeed-Kameras.
Ja.
Und darüber wird optisches Tracking betrieben.
Ja.
Das heißt, der Spieler wird aus 16 Winkeln sozusagen angeleuchtet.
Ja.
Und dann werden die X- und Y-Koordinaten aufgezeichnet, eines jeden Spielers.
Verstanden.
Und
die werden mit abgeschrieben.
Die werden im Endeffekt dann.
Also Bewegungs, sozusagen so werden die Bewegungsfelder.
Genau, und dann kriegen wir im Endeffekt in einem Rohfeed, kriegen wir dann die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, die X- und Y-Koordinate ausgeliefert.
Und da ist der große Unterschied versus dem, was ihr im Videobereich macht. Die Daten brauchen eine Infrastruktur.
Genau.
Kannst du gerne mal erzählen, was ihr da aufgebaut habt, damit sie dann so verarbeitet werden, damit sie zusätzlich zum Video höchstwahrscheinlich auch im Spielbetrieb genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen.
Genau, vollkommen richtig. Was da dann noch dazu kommt, ist, dass aktuell diese Daten in zwei verschiedenen Feeds, wie wir sagen, zur Verfügung stehen, weil wir haben auf der einen Seite einen automatisierten Feed, die Positionsdaten, also die X- und Y-Koordinaten. Und dann gibt es noch die Event-Daten, wie wir sagen. Das heißt, diese reinen Spieldaten, die, glaube ich, alle kennen, Pässe, Zweikämpfe etc., also das, was dann tatsächlich noch im Spielfeld passiert. Und das wird aktuell noch erhoben über manuelle Eingabe. Also wir haben einen Operator in jedem Stadion, der kommt von einer Firma, die sozusagen, wo die DFL-Teilhaber ist, Vertex Solutions, sitzt in jedem Stadion, hat oftmals einen Controller in der Hand.
Ja.
Und bei jedem Pass drückt er dann eine bestimmte Taste, bei jedem Zweikampf drückt er eine Taste. Und so haben wir im Endeffekt zwei Feeds, die wir dann im Endeffekt zusammenlegen müssen.
Oh, ja.
Über bestimmte Timeframes und Event-IDs etc. Dann müssen wir die erstmal zusammenfügen, dass die aufeinander passen. Und dann haben wir im Endeffekt einen vollständigen Datensatz, den wir analysieren können.
Spannend. Wo läuft das rein, architekturmäßig? Also da tun sich ja Unternehmen extrem schwer, das aufzubauen. Wie machen das Fußballvereine?
Das ist eine Schwierigkeit, die man hat.
Ja.
Wir haben sehr lange versucht, das auf On-Premise zu bauen.
Ja.
Da sind wir regelmäßig an unsere Grenzen gestoßen. Die Lösung bedeutet im Endeffekt, dass man dann auf leistungsfähige Cloud-Systeme gehen muss. Bei uns ist das eine Microsoft Azure, wo wir das alles reinspielen.
Ja. Rote, aber dann Rohdaten rein, aber ihr verarbeitet dann ja mehr oder weniger in Real oder Near-Time die Daten, die da reinkommen.
Genau, das ist das Ziel, das wir haben. Und wir versuchen eben dann den Delay so gering wie möglich zu halten. Wenn wir sehr gut sind, also wir sind jetzt auch mit der neuesten Version auch noch nicht fertig. Ja. Aber wenn wir fertig sind, dann wollen wir im Endeffekt einen maximalen Delay von 20, 25 Sekunden zum tatsächlichen Spiel haben. Und das ist natürlich ein sehr spannender Use Case. Wir entwickeln das auf einer Microsoft. Ja. Und das ist natürlich dann auch für Microsoft selber ein ganz guter Stresstest,
definitiv,
wenn es dann um Produkte wie Fabric etc. geht, weil man da natürlich einiges ableiten kann, weil das ist ein schöner Use Case, den man dann da nehmen kann.
Und ich spreche auch über Fußball mit dir, weil es natürlich schön anfassbar ist und wahrscheinlich denkt es dann der Anbieter auch. Die Daten werden also verarbeitet, wahrscheinlich irgendwie aggregiert. Kommen die dann in eine Visualisierungsschicht oder sitzt du als Data Analyst dann eher auf den vermeintlich aggregierten Rohdaten?
Ganz unterschiedlich. Also wir nutzen natürlich auch klassische BI-Tools. Also wir haben zum Beispiel viel Tableau im Einsatz.
Ja, cool. Zum Visualisieren dann?
Genau, zum Visualisieren. Da bauen wir unsere
Dashboards. Auf dem iPad im Spiel?
Auf dem iPad haben wir es noch nicht.
Ja.
Das läuft dann hauptsächlich bei mir auf dem PC.
Ja. Aber du sitzt nicht unten?
Ich sitze nicht unten.
Ja.
Ich sitze oben auf der Tribüne, weil da hat man die schöne Draufsicht.
Ja.
Also so was für uns beim Videobild.
Die Scout-Sicht oder Scouting-Sicht.
Genau, was bei uns fürs Videobild gilt auch für uns Analysten. Im Idealfall sitzen wir sehr hoch, sehr zentral und gucken aufs Spielfeld runter. Und so haben wir dann im Endeffekt die beste Sicht, um dann entsprechend das, was wir auf dem Feld sehen und das, was wir auf dem PC sehen, ideal einordnen zu können, um dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen.
Du würdest dann oder du musst eigentlich hellwach sein während dem Spiel, weil du die Entscheidung oder die Rückschlüsse dann an den Trainerstab gibst.
Genau, man kann es oft sagen, haben wir das Gefühl, dass wir vom Spiel eigentlich gar nicht so viel mitbekommen.
Ja.
Also wir sehen dann die einzelnen Szenen, wir sehen dann, ich glaube, dass man sich eine andere Art von Fußballschauen angewöhnt. Ja. Und
auch in der Freizeit?
Auch in der Freizeit, ich glaube, man kann es irgendwann schlecht abstellen.
Ja.
Wie gesagt, weil man sehr stark auf Mustererkennung geht, weil man sehr stark versucht, bestimmte Abläufe, die der Gegner spielt, dann im Endeffekt sich immer wieder in den Kopf zu rufen.
Ja.
Man muss ja sagen, Fußball ist
ganz... Um die Muster zu erkennen, um die dann später zu durchbrechen.
Genau, ganz viel am Fußball ist Chaos, muss man leider sagen.
Ja.
Und bestimmte Muster tauchen eben nur sehr, sehr selten wiederum auf.
Ja.
Und da muss man eben sehr gut hinschauen, man muss sehr präzise eben Gespür entwickeln für das Verhalten einzelner Spieler, für bestimmte Gruppendynamiken, also Gruppentaktiken, die sie dann ablaufen lassen.
Ja.
Und dann natürlich auch immer so das Inner Range halten, dass man merkt, okay, das sieht jetzt nicht ganz so aus, wie ich es vorher gesehen habe, aber es könnte im Endeffekt dieselbe Idee gewesen sein.
Ja. So um die Taktik zu erahnen, die der Spieler eigentlich im Kopf hatte, ich kenne mich nicht genug im Fußball aus, aber rechts außen sozusagen rauszuspielen, dann in den Spieler reinzugehen oder sozusagen eine bestimmte Position zu erarbeiten.
Genau.
Ja. Macht man dann zu.
Genau. Oder so zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, je nachdem, wo man Schwächen beim Gegner sieht, versucht man Spieler auf eine bestimmte Höhe zu stellen.
Ja.
Und sowas können wir dann zum Beispiel in der Realtaktik sehen. Also wenn wir dann im Endeffekt über eine bestimmte Zeit die X- und Y-Koordinate plotten und dann den Durchschnitt nehmen, können wir sagen, ja, der steht aber schon relativ hoch dauerhaft.
Ja.
Das sieht man jetzt in der einzelnen Szene vielleicht nicht so gut. Aber wenn man das natürlich dann über 5 oder 10 Minuten sich anschaut und dann auch nur die Szenen, wo sie dann tatsächlich Ballbesitz haben, dann kann man natürlich entsprechend die Rückschlüsse draus ziehen.
Kannst du das filtern so direkt?
Das kann man direkt filtern, ja.
Okay.
Genau. Da muss man aber auch sagen, wir werden auch die DFL leistet da auch schon ganz viel Vorarbeit.
Ja.
Also wir kriegen auch schon ganz viel fertig aggregierte Feeds.
Ja.
Das heißt...
Weil es braucht jeder Verein.
Genau.
Ja, also ihr macht ja nichts, was... Also ab dann macht ihr was Besonderes vielleicht.
Genau.
Aber das sind eigentlich Daten, die man...
Genau, da sind wir...
Auf der anderen Seite sitzt ja auch jemand, ein Analyst, der das Gleiche macht.
Genau, im Idealfall ja.
Nicht immer?
Nicht immer, aber im Idealfall ja. Da sind wir in der Bundesliga wirklich in einer sehr komfortablen Situation, weil eben sich die Liga per se sehr früh dazu entschieden hat, ich sage immer, so ein sozialistisches Datensystem aufzusetzen.
Ja.
Also alle kriegen alles.
Ja.
Das heißt, alle kriegen die Rohdaten, alle kriegen die Eventdaten von allen Spielen, also nicht nur vom eigenen Spiel, sondern wir sehen im Endeffekt die Daten von allen anderen Mannschaften in der Bundesliga. Und genauso kriegen wir alle die aggregierten Feeds und die Rohdaten. Und so entwickelt auch die DFL, beziehungsweise in dem Fall die Sportech Solutions, immer wieder Datenprodukte, für alle Mannschaften, für die erste und zweite Bundesliga, um die entsprechend nutzen zu können, unabhängig davon, ob die jetzt ein Datenteam haben oder nicht.
Ja, weil du sagst, es ist Demokratisierung. Du siehst ja, wie schwer sich eigentlich schon Unternehmen tun. Die haben jetzt, Fußballvereine haben manchmal auch viel Geld, aber haben mehr Geld und wissen sozusagen, welchen Mehrwert daraus entsteht. Nämlich, dass sie das 1:1 in Marketingleistungen umsetzen können, wo mehr Umsatz rauskommt, wo es entsteht. Bei euch ist ja nochmal viel mehr eine Art Bauchgefühl beim Trainer. Er ist wegen der Erfahrung da, sein Trainerstab ist wegen der Erfahrung da, es ist sehr, sehr provokativ. Versus, war es wirklich der Analyst, der die Empfehlung gegeben hat? Ist ja auch, diese Entscheidungswege sind ja kaum noch nachvollziehbar, weil sie so schnell passieren.
Absolut, absolut. Also generell muss man auch sagen, wenn man sich die Datenanalyse-Landschaft so ein bisschen in der Bundesliga anschaut, ist sehr heterogen.
Ja.
Alle Teams machen das so ein bisschen anders, da haben unterschiedliche Schwerpunkte.
Ja.
Die einen haben angefangen, Datenanalyse im Scouting zu machen. Die anderen sind ganz stark auf Performance und Spielanalyse gegangen. Ja. Wiederum die anderen machen es noch gar nicht so richtig oder alles nur ein bisschen. Und da sieht man schon, dass es so diesen einen Goldstandard, den man vielleicht erwarten würde, noch so gar nicht gibt. Was natürlich auch daran liegt, dass wir ein sehr trainerabhängiges Gewerbe immer noch sind. Mhm. Das heißt, auch die Art und Weise, wie über den Trainer gesprochen wird, in den Medien etc., die Trainer
stark polarisierend.
Haben eine große Tragweite, haben viel Macht in den Vereinen, was ja natürlich auch durchaus nachvollziehbar ist, weil sie am Ende sportlich verantwortlich sind. Was man aber deswegen auch viel sieht, ist, dass gerade der Bereich der Analyse, und da will ich jetzt nicht nur die Datenanalyse ansprechen, sondern auch die Videoanalyse zum Beispiel, immer mehr dahin geht, dass die Vereine sagen, das machen wir für uns. Das wollen wir für uns aufbauen, noch unabhängig vom Trainer. Dass wir im Endeffekt sozusagen auch dann wie so ein Regulativ aufbauen, dass wir sagen, wir haben immer eine starke Analyse.
Ja.
Wir haben immer im Endeffekt eine gute Infrastruktur für Video und Daten. Selbst wenn der Trainer nicht draufsetzt. So, dann haben wir es auf jeden Fall da. Und dann können zum Beispiel
andere,
die sportlichen Verantwortlichen, wie Sportdirektoren oder
Sportgeschäftsführer,
dann im Endeffekt drauf zugreifen.
Oder auch Spieler.
Oder auch Spieler, genau. Das ist dann eben auch ganz unterschiedlich, wobei man natürlich bei Spielern immer sagen muss, da spielt natürlich der Trainer eine große Rolle. Am Ende entscheidet der Trainer, ob diese Informationen zum Spieler gehen oder nicht, weil das ist ja wieder sein Hoheitsgebiet.
Verstanden.
So. Ja. Genau. Ja. Das kommt eben ganz stark auf die Philosophie des Vereins an, wie stark man das haben will. Und da gibt es natürlich, wie gesagt, in der Bundesliga immer noch viele Vereine, die sind da, glaube ich, so ein bisschen konservativer immer noch. Und dann gibt es aber auch schon sehr, sehr moderne Vereine, also die das wirklich bis zum Ende fast schon durchgespielt haben. Also ich glaube, gerade die Vereine wie zum Beispiel Bayer Leverkusen mit meinen lieben Kollegen oder auch Vereine wie Red Bull Leipzig, die machen das dann schon ein bisschen anders als andere Vereine.
Ja. Kann man bewerten, messen auf eine andere Art und Weise, ob die Data-Leute sich lohnen? Also weil wir sprechen jetzt viel über Spiel selbst, aber ihr macht ja auch viel Vorbereitung für Turniere, viel Vorbereitung für Spiele, bevor das Spiel stattfindet. Ich stelle mir das so klassisch vor, wenn man sich so auf YouTube oder sowas NFL-Spiele anschaut, dann sieht man ja so riesen Football-Mannschaften, die stundenlang über Taktiken mit Videoanalysten sprechen. Muss ich mir das so auch im Fußballbereich vorstellen?
Also ich glaube, wenn man
uns... Je nach Trainer.
Wenn man uns vergleicht mit den großen US-amerikanischen Ligen und den Workflows, dann sind wir schon noch einige Jahre hinten dran.
Ja.
Wir sind immer so ein bisschen, ich würde sagen, so 5 Jahre zurück.
Ja.
Die US-amerikaner sind, muss man sagen, schon sehr schnell, sehr agil, sehr modern.
Ja.
Wenn es darum geht, Analyse einzubinden in den Workflows, da sind die Teams auch zum Teil schon deutlich größer als bei uns in den großen Mannschaften. Deswegen kann man es, glaube ich, noch nicht vergleichen. So, wir versuchen aber nachzuziehen. Wir sind aber generell, würde ich sagen, in Deutschland immer ein bisschen langsamer. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir wollen nicht ganz so innovativ sein. Zum Beispiel, wenn man zu unserem Nachbarn nach Holland guckt, da sind oftmals die Teams in einem kleineren Markt und auch nur gar nicht so finanzstark wie bei uns und trotzdem schon sehr viel innovativer und weiter, gerade zum Beispiel, wenn es um Datenanalyse geht, weil sie das für sich sozusagen als fast schon ein USP irgendwie mal rausgestellt haben, gesagt haben, wir haben zwar den kleineren Markt, aber damit können wir irgendwie in eine Nische reingehen, wo wir bestimmte Prozesse in bestimmten Prozessen sehr viel effizienter arbeiten können. Da hängen wir ab und zu mal so ein bisschen hinterher, weil wir doch schon immer so ein sehr großes Vertrauen in diese alten Werte, glaube ich, die wir jetzt viele Jahrzehnte gelebt haben in der Bundesliga haben, die sich natürlich oftmals, gerade wenn man über Traditionsvereine spricht, die man nicht auf einmal umwerfen kann. Also da braucht es auch
Überzeugungsarbeit. Ja, Kultur. Ja. Ich glaube, bei euch nochmal viel mehr, dass Kultur ein wichtiger Punkt ist. Wir haben einen Trainer angesprochen, also wir sprechen ja jetzt hier ja allgemein über Fußball an sich, nicht speziell bei euch im Verein. Und dann in Kombination damit mit sehr starken Persönlichkeiten über die Spieler auch. Dann hin zu, was für Analytics gibt es. Einmal die Health-Auswertung des Spielers, also wie auch sehr auch nochmal sportliche Engagement, wie schnell rennt der, wie passgenau ist er, die Werte interessieren ja auch einen selber, aber auf der anderen Seite auch nochmal im Gesamtkontext zu sehen. Ne?
Absolut, genau. Und wie gesagt, da gibt es viele, viele spannende Ansätze. Da gibt es auch einen riesigen Markt mittlerweile. Also da stoßen ganz viele Firmen, haben den Trend sehr frühzeitig erkannt. Ja. Und versuchen im Endeffekt jetzt schon sehr, sehr gute Produkte auch zu entwickeln und die auch schon entwickelt wurden.
Ja, als Datenprodukte.
Als Datenprodukte, die sie auch dann entsprechend natürlich versuchen
zu vermarkten.
Was manchmal sehr gut funktioniert, manchmal noch nicht so gut.
Ja.
Und da geht es in ganz unterschiedliche Richtungen. Also es gibt schon, wenn wir Richtung Verletzungsprävention gehen, gibt es schon Firmen, die haben im Endeffekt viele, viele Tausende von Stunden an Trainingsmaterial zusammengesammelt und versuchen dann im Endeffekt mit so einer Predictive Analysis vorhersagen zu können, wenn eine bestimmte Belastung bei einem Spieler auf die und die Art auftritt, dann ist steigt die Verletzungswahrscheinlichkeit.
Verstanden.
Und das ist natürlich super spannend, dass wir diese Entwicklung gehen. Und dann kommt es im Endeffekt immer darauf an, passt so ein Ansatz zur Philosophie, die im Verein gelebt wird. Ja. Also hat man die entsprechenden Athletiktrainer, Reha-Trainer oder
die darauf achten,
die
auch oder sagen, ich weiß selber, wie es funktioniert.
Ja. Genau. Ja. So, weil man muss ja immer sagen, alles, was im Endeffekt an neuen Modellen oder Ansätzen, gerade die, sagen wir mal, sehr stark datengetrieben sind, so reinkommen, oftmals kratzen die ja so ein bisschen an der Expertise, die viele, die im Fußball arbeiten, ja über Jahrzehnte aufgebaut haben.
Ja.
Und ich glaube oftmals, dass es dann dazu kommt, dass der eine oder andere vielleicht sich denkt, ja, Moment mal, jetzt will mir hier irgendwie so jemand sagen, dass so ein neues Modell irgendwie besser vorhersagen kann, ob der Spieler sich verletzt. Ich habe aber schon 30 Jahre Erfahrung in dem Beruf. Und ich glaube, da gibt es ab und zu mal schon die eine oder andere Situation, wo das nicht ganz so gut angenommen wird.
Ich denke da schon irgendwie an mich in 10 oder 15 Jahren, weil wenn du dir AI anschaust, wenn du dir perspektivisch Quantum Computing anschaust, die Art und Weise, wie wir es verarbeiten an Informationen, wird ja ganz anders. Das heißt, die Generation, die jetzt ja dieses kulturelle Problem hat, sehr plastisch auch wieder ausgedrückt von uns beiden, glaube ich, aber sie tun sich schwer und sie haben die Zeit gehabt, über eine Generation sich dahin zu entwickeln. Ja. Wir beide werden jetzt bald aufwachsen mit, dass sich das in 5 oder in 10 Jahren ändert. Also wir müssen noch viel schneller uns an einem Change-Potenzial anpassen. Und das wird dann noch viel, viel spannender. Ne? Wie reagieren wir da drauf? Oder sind wir dann diejenigen, die zu denen dann gesprochen wird und gesagt wird, naja, die haben sich jetzt auch nicht geändert.
Genau, ja. Also wahrscheinlich ist es so ein Mix, der sich irgendwie immer wieder abspielt. Ja. Und jetzt sitzt man da und denkt sich, ja, also warum können die sich nicht bewegen?
Ja, ja, ja.
Und in 10 Jahren sagt dann irgendjemand anderes das Gleiche über mich, über uns.
Ja.
Das ist hier überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, dass man den Leuten sehr glaubhaft erklären muss, dass es nicht darum geht, ihre Expertise anzuzweifeln oder ihnen die Entscheidung abzunehmen, sondern ihre Entscheidung zu unterstützen und ihnen die Gelegenheit zu geben, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, aber gar nicht losgelöst von der eigenen Expertise, sondern im Endeffekt einfach nur eine breitere Basis zu schaffen für das, was sie dann im Endeffekt Expertise nennen. Und ich glaube, wenn man das glaubhaft rüberbringt und den Leuten so ein bisschen das anfüttert und, ich sage mal, niederschwellig immer wieder präsentiert, dann geht es auch sehr, sehr gut. Ich glaube, dass einfach dieses Konfrontative, was man oftmals auch versucht, gerade wenn es dann um Veränderungen geht, ich glaube, das funktioniert nur ganz, ganz selten.
Ja, ich glaube, eigentlich hilft es, gebetsmühlenartig immer zu wiederholen, dass wir mit Data nichts verändern wollen, sondern wir helfen oder unterstützen als Beratungsabteilung anderen, die Werkzeuge zu finden, wenn sie mit Data und Co. zu lösen sind oder zu nutzen sind, um dann ihre Probleme zu lösen. Mehr nicht. Wir mischen uns eigentlich gar nicht ins Business ein. Genau. Wir helfen, wenn wir gefragt werden. Aber ansonsten hält man sich halt einfach ein bisschen zurück.
Genau. Ja. Und im Idealfall erklärt man dann nochmal, was eigentlich in diesem Begriff Data eigentlich steckt.
Ja.
Ganz viele, die sich jetzt vielleicht noch nicht viel damit beschäftigt haben, merken wir und ich auch immer wieder, haben vielleicht auch bis heute noch gar nicht so richtig realisiert, dass man eigentlich fast alles irgendwie in Data übersetzen kann, wo es eben gar nicht darum, viele denken ja, Daten, das sind irgendwelche abgefahrenen mathematischen Modelle, und da sitzen irgendwie zwei Nerds im Keller und haben sich irgendwas Wildes ausgedacht, und jetzt wollen die mir die Welt erklären. Aber im Endeffekt ist das, was sie über viele Jahre oder Jahrzehnte auf dem Fußballplatz gesehen haben, nichts anderes, als was dann im Endeffekt wieder auftaucht. Man muss es ihnen nur erklären, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht, ich sage mal, übergriffig ist oder von oben herab, sondern man muss sie im Endeffekt da abholen, glaube ich, wo sie im Endeffekt auch ihr Verständnis zum Beispiel für diesen Sport herziehen oder für die Thematik per se. Und dann funktioniert es, glaube ich, sehr, sehr gut. Da gehört aber ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu und natürlich, glaube ich, auch ganz viel Verständnis für den Gegenüber, weil, wie gesagt, ich glaube, mit dem Hammer jemandem was einzubringen, das hat noch nie funktioniert in dem Bereich.
Ich trage selber, du tragst eine Garmin, glaube ich, ne?
Ich trage eine Garmin.
Ja, ich trage eine Whoop. Cristiano Ronaldo hat in Whoop investiert. Hast du das mitbekommen?
Das habe ich noch nicht mitbekommen, aber das kann ich gut nachvollziehen.
Und das ist ja nochmal eine, also für mich game-changing, vor allem er, der ja sehr, sehr, sehr darauf bedacht ist, sich selber immer ständig zu optimieren mit seinem krassen Schlafrhythmus und allen Informationen, die da so vorliegen. Und ich glaube, es war während der EM, da haben sie mal, vielleicht können wir es dann noch später mal im Video einblenden, Whoop gezeigt, wie er schafft, also der hat so einen 110er, 120, 130er Puls oder auch höher während dem Spiel. Dann schießt er eine Elfmeter, ich weiß nicht mehr gegen welche Mannschaft, und er schafft seinen Puls irgendwie am Elfmeterpunkt auf 70 oder sowas runterzukriegen.
Ja.
Und das ist so, diese Informationen, diese Daten sind auf der einen Seite total gefährlich, wenn sie die Konkurrenten, die Wettbewerber bekommen. Genau. Auf der anderen Seite, wenn du sie sinnvoll nutzt, total bereichernd, weil der Athlet selbst sich optimieren kann, vielleicht dann auch eben der Trainerstab das nutzen kann, die Personen, die sich um deine Gesundheit kümmern, weil du bist am Ende ja bei 11 Spielern, 15 Spielern, je nachdem wie viele ja im Kader sind, 11 spielen nur auf dem Feld, ja eigentlich auch entscheidend und so wertvoll, dass mit dir ja gut umgegangen werden muss und du selbst auch darauf achten musst, dass du mit dir gut umgehst.
Absolut. Also ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Beispiele, wo man sieht, welchen Einfluss dann auch Technologie auf so ein Spiel haben kann. Ich meine, die Sportwissenschaft lebt schon seit vielen Jahrzehnten von Daten und im Endeffekt von Datenerhebung, von gut geführtem Versuchsaufbau und vom Fortschritt der Technologie im Endeffekt. Alles, was wir über unsere eigene Leistungsfähigkeit erfahren wollen, dafür brauchen wir eigentlich irgendeine Form von Messtechnik.
Ja.
Egal, ob das im Endeffekt GPS-Westen sind, die die Spieler mittlerweile im Spiel tragen, oder ob das dann im Endeffekt die, Heartrate ist, die sie dann als Brustgurt tragen, ob das dann eine Whoop-Uhr oder so ein Whoop-Band ist, was sie zum Beispiel auch nachts anhaben, um ihren Schlaf zu checken. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, wo technologisch sich ganz viel entwickelt hat, die so einem Sportler, gerade einem Leistungssportler, sehr präzise Einblicke geben können, wie die eigene Leistungsfähigkeit verbessert werden kann, beziehungsweise, dass sie mehr über ihren Körper lernen, weil im Endeffekt alles, was sie mehr wissen über ihren Körper, ist für sie ja im Endeffekt wahnsinnig wichtig, weil im Endeffekt ihr Körper ist ihr Kapital.
Ja.
Wie gesagt, die Spieler haben eine Karriere, die geht meistens zwischen 10 und 12 Jahren. Die Leistungsfähigkeit nimmt normalerweise mit zunehmendem Alter irgendwann ab. Nimmt die ab.
Ist auch menschlich,
Ist absolut menschlich, genau. Und deswegen, glaube ich, sind sie auch sehr gut angehalten, gut zu haushalten. Und das ist aber natürlich nicht nur in der Verantwortung der Spieler selber, sondern natürlich auch in der Verantwortung der Vereine. Wir geben den Spielern ja Arbeitsverträge, die über 3, 4, 5 in der Premier League bis zu 7, 8 Jahre dauern. Und insofern, wenn wir dann den Spieler wie eine Art Asset betrachten, wie eine Aktie, in die wir investieren können, dann tun Vereine gut daran, natürlich alles dafür zu tun, dass der Spieler möglichst leistungsfähig bleibt. Ja. Und dafür sind diese Messtechniken da. Und deswegen, glaube ich, sollten wir sehr gezielt und präzise damit umgehen.
Und dann hast du wieder Data als Asset, weil wenn du das ordentlich erfasst, kannst du später auch viel anders im Scouting und Co. unterwegs sein, kannst sozusagen das eigentlich mit einem Benchmark beziehungsweise mit einem Average vergleichen, wie sind die Spieler eigentlich unterwegs, erkennst du Muster, wie du gesagt hast, die du perspektivisch brauchst, um irgendwie besser unterwegs zu sein, also das ist schon ein spannender Punkt. Ich glaube, man kommt, wenn man die Daten veredelt, die der Verein hat, die von der DFL, so verstehe ich es ja, auch zur Verfügung gestellt werden, und du sie gut aufbereitest, hast du damit wirklich ein Potenzial hinten raus, einmal die Jugend gut zu screenen, einmal den Markt gut zu screenen, aber auf der anderen Seite auch gut vorbereitet zu sein, wenn man es braucht. Kann ja auch oft sein, dass der Trainer, also man braucht ja auch kreative Köpfe wie die Trainer, die mal andere Denkmuster einfach durchdenken oder vorschlagen, um zu gewährleisten, dass man nicht immer den alten Mustern spielt. Weil die sind ja erkennbar oder wurden schon erkannt und damit so ein möglicherweise Problem oder Herausforderung.
Absolut. Und ich glaube, dass, ich meine, wir sprechen ja zum Beispiel jetzt auch viel über Daten zur Beurteilung von Leistung in einem Spiel. Aber man muss ja dann auch sagen, wenn man Daten sehr konsistent hält, ja, auch im Verlauf vieler Jahre, dann ist es eine strategische Ressource, die man anwenden kann.
Ja.
Weil im Endeffekt für uns geht es ja auch um Spielerentwicklung.
Ja.
Also sowohl, wenn wir einen Spieler kaufen von extern, ja, wollen wir natürlich wissen, ob er gut ist. Aber wir wollen den ja. Wir sind jetzt nicht Bayern München oder Real Madrid. Das heißt, wir kaufen nicht die besten Spieler der Welt fertig ein,
ja,
sondern tendenziell müssen wir entweder Spieler selber entwickeln aus, ja, der Akademie oder wir müssen junge Spieler holen und bei uns entwickeln.
Ja.
Und dann wollen wir im Endeffekt auch an bestimmten Kennzahlen irgendwann erkennen, dass er sich verbessert hat.
Ja.
Und um dann langfristig auch eine Entwicklung darstellen zu können, können wir natürlich auf den Platz gucken und sagen, ah, der spielt jetzt aber deutlich besser als letzte Saison.
Ja.
Aber wenn wir mehr darüber erfahren wollen, wie gut wir im Endeffekt auch darin sind, eine Entwicklung voranzutreiben, macht es, glaube ich, durchaus Sinn, dann auch objektive Kennzahlen heranzuziehen, um uns immer wieder auch hinterfragen zu können.
Ja.
Also entwickeln wir ihn auf die richtige Art und Weise? Wie viele Jahre braucht ein Spieler bei uns, um sich zu entwickeln? Zum Beispiel, wir haben jetzt die Trainer schon viel angesprochen, wenn ein Trainer mit 15, 16 Jahren in die Akademie kommt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass er, bis er in den Herrenbereich kommt, nochmal 2, 3 unterschiedliche Trainer hat. Und die Trainer sind alle unterschiedlich. Und
haben alle ihren eigenen Geschmack.
Genau, wir haben irgendwie alle eine unterschiedliche Nomenklatur, ne, formulieren Dinge anders, dann kommt es mal anders rüber, gestalten ihr Training unterschiedlich. Aber so können wir natürlich über auch gezielte Dokumentation und gezielte Datenerfassung sicherstellen, dass wir im Endeffekt auch eine Entwicklung erstens nachverfolgen können, und zweitens dann im Endeffekt nachvollziehen können, ob wir vielleicht auch Fehler gemacht haben in der Entwicklung oder was wir besonders gut gemacht haben. Da liegt ganz viel drin für uns. Also da liegt ein riesiges Potenzial.
Das gilt halt eben anzugehen, ne?
Das gilt es anzugehen. Da gilt es auch, glaube ich, dass da lohnt sich gefühlt jede Investition, weil einfach, ich glaube, wer es schafft, sehr gut mit seinen Informationen, die er zur Verfügung gestellt bekommt, umzugehen und die richtigen Rückschlüsse draus zu ziehen, der hat dann so gefühlt so ein bisschen die Nase vorne.
Definitiv.
Und ich glaube, das ist so der große Punkt, wo man dann im Endeffekt sagen kann, dass Vereine irgendwann gut gearbeitet haben. Weil irgendwie glaube ich, dass dieser ganze Sport kommt natürlich sehr stark aus so einer subjektiven Empfindung. Mhm. Entweder hatten wir die Technologie nicht oder es war mehr oder weniger gang und gäbe, dass wir vieles auf Sicht gemacht haben. Und trotzdem, ich glaube, der Sport entwickelt sich sehr schnell weiter, der wird schneller, der wird sehr viel professioneller. Die guten Teams werden immer besser und die kleinen Teams müssen versuchen, dran zu bleiben. Und ich glaube, da ist es unfassbar wichtig, dass man dann mit einer guten Strategie, was die eigenen Informationen angeht, aufgestellt ist und dahinter bleibt und zumindest ein Fast Follower,
ja,
am Ende ist.
Sehr gut.
Genau.
Wenn wir uns nochmal angucken, welche Ressourcen ihr habt. Also du hast dein Profil sozusagen beschrieben. Wie viele Leute seid ihr im Team?
Aktuell sind wir 4 Leute.
Mit dir?
Mit mir zusammen, genau.
Was machen die anderen 3?
Ich habe einen Data Scientist,
ja,
und 2 Analysten.
Und wie unterscheiden sich die Arbeiten? Also die Arbeiten von dir und Analyst ähnlich höchstwahrscheinlich?
Also im Endeffekt, ich bin nochmal ganz anders eingebettet ins Operative.
Ja.
Also ich bin sehr viel näher an dem Trainerteam, an den Videoanalysten. Ja. Und
weil die separat sitzen, die nicht?
Genau, weil dieser ganze Bereich der ersten Mannschaft ist immer ein Stück weit ein abgesonderter Bereich. Ja. Der wird sehr stark geschützt, da dürfen nicht alle hin.
Ja.
Und im Endeffekt aus unserem Team bin ich der Einzige, der tatsächlich sozusagen mit dem Trainerteam und den Spielern dann im Endeffekt zusammensitzt. Und dann habe ich im Endeffekt meine Analysten und Data Scientists mit reingeholt. Mein Data Scientist arbeitet thematisch sehr eng an mir dran. Das ist im Endeffekt ganz viel Richtung Spielanalyse, Richtung Athletik. Also viele Themen, die sozusagen auch das operative Geschäft sehr stark betreffen.
Ja.
Dann haben wir einen Analysten dazugenommen, der sich zu 100% um Scouting kümmert, was ein immer wichtigeres Thema für uns wird. Und dann haben wir im Endeffekt jetzt noch einen dazugeholt, der die Akademie macht, also unser Nachwuchsleistungszentrum, weil wir im Endeffekt auch da gemerkt haben, dass wir immer mehr Anforderungen haben, dass immer mehr Interesse auch besteht, mit Daten zu arbeiten. Und wir müssen dem perspektivisch einfach gerecht werden. Und so habe ich die schöne Gelegenheit, immer wieder auch dann Positionen dazu holen zu können. Jetzt auch, wo sich dann auch unsere Infrastruktur ein Stück weit auch verändert, wird es auch neue Stellen geben, die, glaube ich, sehr viel technischer noch werden, die also mehr Richtung Engineering dann auch in Zukunft auch gehen. Und so versuchen wir dann im Endeffekt auch einfach allen Themen gerecht zu werden. Und ich glaube, dass das Wachstum dieses Teams hoffentlich noch nicht vorbei ist, weil wir einfach, glaube ich, gut dran tun, mehr Know-how in den Bereich reinzuholen. Haben mittlerweile auch ein Datenanalyse-Team für die Geschäftsstelle. Sind bei uns immer noch zwei, zumindest auf dem Papier getrennte Bereiche.
Also sehr dezentral die Leute aufgestellt.
Genau, dezentral aufgestellt. Einfach weil natürlich, ich sag mal, gerade wenn man jetzt über Analysten spricht, jetzt die thematische Nähe zwischen Marketing, Sponsoring, Ticketing etc.
Nicht so
extrem ist, wenn man dann über Scouting oder sehr sportbezogene Themen spricht. Je näher wir uns aber natürlich der Infrastruktur nähern, desto ähnlicher werden die Themen.
Ja.
Also gerade Richtung Engineering und so weiter. Da ist es dann durchaus möglich, dass es in den nächsten Jahren dann natürlich auch so Shared Resources dann geben wird.
Ja.
Wir werden aber, glaube ich, jetzt bei einer Unternehmensgröße wie bei uns nicht irgendwie 15 Leute da sitzen haben, sondern es wird immer in einem bestimmten Rahmen bleiben.
Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch so ein Datenprodukt, wo du, ohne jetzt Geschäftsgeheimnisse zu verraten, aber wo du jetzt sagen würdest, das ist ein cooler Aha-Effekt, der jetzt vielleicht den Hörer und Hörerinnen noch interessant wäre, wo man jetzt nicht dran denkt, dass es sozusagen sowas gibt?
Also ich glaube, was ich immer sehr spannend finde und deswegen rede ich darüber auch sehr gerne, ist der Aspekt der Gamification im Leistungssport.
Ja.
Wie gesagt, unsere Spieler, glaube ich, jetzt ist, meine ich, auch die Zeit im September, wenn das neue FIFA rauskommt, die stehen da alle total drauf. Die stehen auch alle total auf Kickernoten.
Ja.
Und auch wir verfolgen den Ansatz, dass wir im Endeffekt gesagt haben, wir müssen diesen Aspekt der Gamification so ein bisschen reinbringen, um einfach dieses ganze Thema Leistung und wie Leistung objektiv bewertet werden kann, ein Stück weit auf eine Art und Weise an den Spieler ranzubringen, dass es sehr niederschwellig ist und sie auch irgendwie Bock drauf haben.
Ja, fair.
Das ist im Endeffekt ein Ansatz, den wir jetzt sehr stark verfolgen wollen, einfach zu sagen, okay, wir gehen so ein bisschen Richtung einer besonderen Art von Scoring, so auch so ein bisschen FIFA-Vibes, bestimmte Dinge auch so aufzubereiten, dass man sie in sehr einfach zu verstehenden Kennzahlen dann auch einem Spieler präsentieren kann, dass man es auch vom Design her schön aufbereitet, also fast schon wie so eine FIFA Ultimate Card vielleicht. Und ich glaube, das ist schon eine coole Sache, einfach weil das ist so ein Allerweltsthema. Also ganz viele Leute draußen, selbst meine Generation, auch ich bin mit FIFA aufgewachsen, da leuchten irgendwie noch die Augen, wenn man dran denkt, vor die Konsole zu sitzen und dann irgendwie zu zocken. Und ich glaube, wenn man sich dann vorstellt, dass Fußballvereine, die in der Bundesliga spielen, das aufgreifen und einfach versuchen, für sich zu nutzen, um dann auch mit Spielern in die Kommunikation zu treten, über im Endeffekt genau dieses Konzept. Das finde ich schon sehr cool, das macht viel Spaß. Und das ist auf jeden Fall ein Datenprodukt, wo ich mich immer sehr darauf freue, daran zu arbeiten und sowas dann auch zu präsentieren, weil da bricht dann auch so ein bisschen die Leidenschaft durch, die man selber
auch. Aber ich glaube, bei den anderen auch, oder? Weil wir haben über dieses Kulturelle gesprochen und wie das irgendwie, wie diese Barrieren gelöst werden. Da sind ja alle mit begeistert.
Absolut,
genau. Außer die Werte stimmen höchstwahrscheinlich nicht.
Außer die Werte stimmen nicht.
Ja, aber sonst sind die, ist ja, ein, wie du sagst, Gamification, die sind ja, die wollen ja alle Leistungen bringen und die, die dann auch irgendwo niedergeschrieben haben, deswegen machen sie das dann.
Genau, wenn wir dann natürlich irgendwie ein Scoring entwickeln und dann ist der Spieler überhaupt nicht zufrieden, dann kriegen wir natürlich einen aufs Dach.
Ja, ja, ja,
aber
ja,
das versuchen wir tunlichst zu vermeiden.
Ja, ja,
und genau, das finde ich wirklich ein schönes Datenprodukt und da freue ich mich immer sehr
cool drüber. Ja, war sehr schöne Runde. Ja, und auch kurzweilig auf jeden Fall. Bevor wir die zwei Fragen machen, nochmal der Hinweis, wer den Podcast zum ersten Mal hört, nimmt die Chance und geht auf Spotify, Apple Podcast oder auf YouTube, drückt den Abonnieren-Button und auch gerne den Bewertungs-Button. Ansonsten sind unsere LinkedIn-Profile bestimmt auch in den Shownotes verlinkt, wenn es dazu Fragen gibt. Ich hoffe nochmal irgendwann, vielleicht machst du es oder ich muss beim Simon nochmal nachfragen, dass ich mal mit im Stadion dabei sein kann und mir das mal anschaue. Vielleicht muss ich dann so ein riesen NDA unterschreiben, auf was da geachtet wird. Aber wird mal total inspirierend sein, das mal wirklich live zu erleben und dann auch mitzunehmen.
Wir spielen ja schon im Januar wieder gegeneinander. Ich rede mal mit meinen lieben Kollegen aus Leverkusen. Und vielleicht ist es dann...
Genau, wir sind beide ja sozusagen, sicher beide.
Vielleicht ist es dann das Auswärtsspiel Borussia Mönchengladbach in Leverkusen.
Ja, cool, ja. Meine zwei Fragen. Was machst du noch privat mit Daten? Hat es vielleicht mit FIFA zu tun? Und welchen Filmtitel würdest du jetzt sozusagen deinem Data Game geben, was du jetzt gerade beschrieben hast?
Was mache ich privat mit Daten? Also ich spiele selber noch ganz viel Football Manager.
Ja.
Und
bin Football aber Fußball oder Football NFL?
Nee, Football, der heißt Football Manager, ist ein englisches Produkt, geht aber um Fußball und ist viel zu, wie sagt man, also viel zu detailliert für den Gelegenheitsspieler. Ja. Da kann man sich stundenlang durch Zahlen wühlen.
Ja.
Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Im Endeffekt das, was ich dann tagtäglich sowieso schon mache, dann abends auch nochmal ein paar Stunden zu bolzen. Das ist super, da geht mir das Herz auf.
Ja.
Darf ich nicht zu oft machen, sonst werde ich auch irgendwann kirre.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, auch ne, dieser Gaming-Ansatz, ich glaube, das merkt man mir auch anders.
Ja.
Da leuchten bei mir die Augen. Und Filmtitel. Also ich würde tatsächlich, auch weil ich es im letzten Podcast gesagt habe, ich würde Moneyball nehmen.
Ja.
Einfach weil ich glaube, Moneyball ist für dieses Datenthema eine schöne Illusion, der sich irgendwie, wo es sich lohnt, nachzujagen, wo wir aber alle wissen, zu ganz erreichen werden wir es im Fußball vielleicht nicht, aber ist eine coole Sache und irgendwie dieses Konzept, dass wir irgendwann mit Daten so den Game Changer irgendwann an der Hand haben, das reizt mich schon und ich glaube, das ist eine gute Motivation und ein schöner Filmtitel.
Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Cool.